Ich habe mich gefragt, ob das Vor- und Zwischenspiel so ein bisschen inspiriert war durch die Sehnsucht nach einem kühlenden Regen, der irgendwo in Afrika vielleicht ist. Vielen Dank für eure Musik. Die dritte Begrüßung für heute. Moin. Schön, dass ihr da seid. Wir haben gerade von der Größe Gottes gesungen, davon, dass er der Herr der Schöpfung, der Herr der ganzen Welt ist. Und ich finde, es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt unseres Gottes. Wenn man sich aber die verschiedenen Religionen ansieht, dann wird diese Größe dieser jeweiligen Gottheiten eigentlich in allen Religionen gesehen und betont. Also die Größe und Macht dieser Gottesfiguren in den anderen Religionen wird auch betont. Eine Gemeinsamkeit mit unserem christlichen Gott. Also anscheinend nichts Besonderes. Diese Gottheiten, die sind unnahbare Herren oder Herrscher. Was mich aber immer wieder fasziniert, ist ein ganz entscheidender Unterschied zwischen diesen Götterfiguren und unserem Gott. Nämlich, dass Gott nicht auf seine Herrschaft und Größe besteht. Dass er diesen Größenunterschied zwischen uns, von dem wir gerade gesungen haben, dass er den nicht so betont. Im Gegenteil, er macht sich selbst klein. Er wird Mensch. Er kommt zu uns auf Augenhöhe. Hinein in die Welt, hinein in die Freuden dieser Welt, aber auch in die Sorgen und Nöte dieser Welt. Er nimmt Anteil und er bewirkt Positives. Er freut sich, wenn wir uns seine Größe bewusst machen. Wenn wir uns seine Größe bewusst machen, dann wird es umso großartiger, dass er selbst sich klein macht und zu uns auf Augenhöhe kommt. Das macht keine dieser Götterfiguren, von denen in den anderen Religionen die Rede ist. Das macht nur der lebendige Gott. Gott macht sich klein und kommt zu uns in Liebe, aus Liebe, in Jesus. Ich liebe ja die Jesus-Geschichten in der Bibel. In denen kann man das, was ich gerade beschreibt habe, diese Liebe Gottes, dieses sich klein machen, auf Augenhöhe kommen, das kann man in den meisten dieser Jesus-Geschichten erkennen. Viele sind im Moment oder in der letzten Zeit begeistert von der Serie The Chosen. Ich weiß nicht, wer von euch die schon mal geguckt hat. The Chosen, die Auserwählten, also die Menschen, die Jesus um sich sammelt, um mit ihnen, an ihnen und durch sie zu wirken. Ich finde, es lohnt sich, diese Serie anzusehen. Und viele sind davon angetan, wie in der Serie Jesus dargestellt wird. Die Empathie, die Offenheit, diese positive Lebensbejahung, die er ausstrahlt. Wie nahbar und lebensfroh er da ist. Ich glaube, das ist aber keine Idee von The Chosen, sondern das findet man in fast jeder Jesus-Geschichte in der Bibel. Vielleicht entdeckt man das manchmal nicht direkt, weil Beispiele den Menschen damals geläufiger waren, von denen Jesus redet, und wir brauchen da eine Erklärung für. Oder weil die Sprache der Bibel selbst in modernen Übersetzungen oft doch auch nicht ganz unsere Alltagssprache ist. Oder weil die Geschichten oft relativ nüchtern erzählt werden in der Bibel, nicht so blumig und ausgemalt, wie wir es heute von Filmen und Serien gewohnt sind. Aber wenn man sich darauf einlässt, auf die Texte, sich hineinfallen lässt, sie sich erklären lässt, dann entdeckt man ihn, den empathischen, lebensfrohen Jesus, der die Menschen liebt und der alles dafür gibt, ihnen zu begegnen, uns zu begegnen und das Leben der Menschen ein Stück heller und hoffnungsvoller zu machen. So wie auch im Predigttext von heute. Und ich lese den vor aus dem Matthäusevangelium, aus den Kapiteln 9 und 10. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündigte die gute Nachricht vom Himmelreich. Dazu heilte er jede Krankheit und jedes Leiden. Jesus sah die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern: Hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenig Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leid zu heilen. Jetzt werden die Namen der Jünger aufgezählt, das lasse ich aus und lese danach weiter. Diese 12 Jünger sandte Jesus aus. Er forderte sie auf, nehmt keinen Weg, der zu den Heiden führt und geht in keine Stadt, die den Samaritern gehört. Geht stattdessen zu den verlorenen Schafen, den Menschen, die zum Volk Israel gehören. Geht zu ihnen, verkündet ihnen, das Himmelreich kommt jetzt den Menschen nahe. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf und befreit Menschen vom Aussatz, treibt Dämonen aus. Als Geschenk habt ihr alles bekommen. Als Geschenk sollt ihr es weitergeben. Soweit den Predigttext von heute. Jesus schickt seine Jünger los. Berufung. Er beruft seine Jünger. Er gibt ihnen einen Auftrag. Er schickt sie los, um den Menschen zu helfen, um Hoffnung zu geben und gute Nachrichten zu bringen. Ich finde, der Text handelt in einer Situation, die sich gar nicht so sehr von unserer heutigen Lebenssituation oder von Lebenssituationen von Menschen heute unterscheidet. Aber leider erleben Menschen heute oft nicht das, was Jesus sie hier erleben lässt. Da wird nicht Hoffnung verbreitet, sondern miese Stimmung und Aggression. Und oft genug treten auch wir Christen nicht in die Fußstapfen der Jünger. Oft genug wirken wir nicht positiv in die Welt. Ich finde, ein hochaktueller Text und ein Text, in dem man wunderbare Charakterzüge von Jesus entdecken kann. Und ich habe mal einige davon rausgepickt, ich glaube, es sind 6. Und zwar das erste, Jesus der Macher. Nicht nur Worte, auch Taten. Jesus ist unterwegs durch die Dörfer, er ist unterwegs bei den Menschen und er predigt die gute Nachricht, das Evangelium. Ich habe vor einiger Zeit mal im Gottesdienst gefragt, was für euch das Evangelium ist. Und es kamen unter anderem Antworten wie, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist oder seine Rettungstat am Kreuz. Und das gehört sicher auch zum Evangelium. Aber das konnte Jesus hier ja noch gar nicht predigen. Also wenn er das Evangelium hier gepredigt hat, dann muss das was anderes gewesen sein. Er lebte ja noch und das Kreuz war Zukunft. Trotzdem predigt er das Evangelium. Aber was? Was ist das? Was hat Jesus gepredigt? Der Bibeltext sagt, die gute Nachricht vom Himmelreich. Ich glaube, Jesus hat das gepredigt, was ich eben in meiner Einleitung als den großen Unterschied zu anderen Religionen bezeichnet habe, nämlich dass Gott sich auf den Weg macht zu den Menschen aus Liebe. Das Himmelreich kommt in Jesus auf die Erde. Das bleibt kein weit entfernter Ort, sondern es ist mehr als ein Ort, es ist ein Wirken direkt bei den Menschen. Das Evangelium oder Kern des Evangeliums ist, Gott liebt euch so sehr, dass er zu euch kommt und dass er euch nahe sein will. Und Jesus redet nicht nur davon, sondern er zeigt es den Menschen. Nicht nur Worte, sondern Taten. Täter des Liedes oder wie hast du eben gesagt. Er ist Täter des Wortes. Er heilt die Menschen. Meistens denkt man hier, dass Jesus die Menschen nur körperlich gesund macht. Also, dass er als Arzt tätig wird. Das hat er auch gemacht. Aber dieses Heilen, was hier steht, da ist viel mehr gemeint, das ist viel allgemeiner gemeint. Das Wort heilen an der Stelle, das kann man auch übersetzen mit die Lage verbessern oder sich um jemanden kümmern. Jesus kümmert sich um die Menschen. Er schenkt ihnen nicht nur körperliche Gesundheit, sondern er schenkt ihnen Zeit, offene Ohren, Zuwendung und viel mehr. Das Leid, von dem hier die Rede ist, ist viel mehr als Krankheiten. Jesus hilft den Menschen mit Worten und Taten, indem er ihnen nicht nur sagt, sondern auch zeigt, du bist geliebt von Gott. Der zweite Charakterzug, Jesus der Empathische. Er nimmt die Not der Menschen wahr. Jesus nimmt die Hilflosigkeit der Menschen wahr. Er sieht, dass sie erschöpft sind. Luther übersetzt hier mit Orientierungs oder übersetzt hier orientierungslos. Und Jesus hat Mitleid mit ihnen. Der Ausdruck, der hier im griechischen Originaltext steht, der drückt ja regelrecht körperliche Qualen aus, die Jesus erleidet, als er sieht, wie es den Menschen geht. Das Wort bedeutet etwas wie, es drehte ihm den Magen um. Es fuhr ihm in die Gedärme. Es klingt so, als wäre Jesus so bewegt, dass er vor lauter Kummer Durchfall und Bauchschmerzen bekommt. Er findet es, Entschuldigung zum Kotzen, wie es den Menschen geht. Es gab viele Kranke, es ging vielen wirtschaftlich nicht gut, sie litten unter der Besatzung der Römer. Vielen fehlte es an Trost, an Zuversicht, an Glaube, an Mut, Hoffnung, Perspektiven und Liebe. Und wenn ich heute Menschen zuhöre, dann geht es vielen genau so. Einsamkeit, Angst vor der Zukunft. Wie geht das weiter mit Themen wie Klimawandel oder Fachkräftemangel? Sorgen um das, was an den Kriegsschauplätzen dieser Welt passiert und generell Sorgen um manche politische Entwicklungen. Angst vor der Geschwindigkeit, mit dem der technische Fortschritt vorwärts rast. Dinge wie künstliche Intelligenz, die entwickeln sich rasend schnell. Aber so langsam wie heute werden sie sich nie wieder entwickeln. Es wird immer noch schneller werden. Und das macht manchen Angst. Manche freuen sich darüber, aber vielen macht es Angst. Ständige Erreichbarkeit, immer wieder irgendwelche Messerstecherattacken oder Autoamokfahrten, wie gerade gestern wieder in Los Angeles. Die Ursachen für die Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit unserer Zeit, die sind vielleicht andere als damals, aber die Folgen sind oft gleich. Angst, Sorge, Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Und viele suchen Halt bei denen, die vorgeben, einfache und schnelle Antworten zu haben. Aber oft sind das nur scheinbare Antworten. Das Leben ist manchmal nicht mit einer einfachen Antwort zu beantworten. Das Leben ist oft komplizierter. Jesus nimmt die Not der Menschen wahr, damals wie heute. Er lässt sich nicht einschüchtern. Er, ja, lenkt den Blick weg von sich selbst auf andere. Er lässt sich nicht einschüchtern, weder von den Problemen noch von fehlenden Perspektiven. Auch nicht davon, dass anscheinend viel mehr Orientierungs- und Hoffnungslosigkeit da ist, als Menschen die Hoffnung verbreiten. Es ist ganz schön viel zu tun, merkt Jesus. Hier ist eine große Ernte, so formuliert er es. Und es gibt ganz schön wenig Hoffnungsmenschen, Menschen, die Hoffnung verbreiten. Jesus fängt damit an, dass er das macht, indem er Menschen seine Liebe zeigt und ihr Leben verbessert. Aber Jesus und seine Jünger, das ist eigentlich viel zu wenig, das sind zu wenige. Es gibt viel zu wenig Erntearbeiter, so sagt Jesus. Aber er sagt nicht nur, er hat eh keinen Zweck, dann lassen wir es halt, sondern er weiß, dass Gott immer Wege finden kann. Und deshalb fordert er seine Jünger auf, lasst uns Gott um Hilfe bitten. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schickt. Und das galt damals bei Jesus, und das gilt genauso bei uns heute, wenn wir manchmal auf unsere Gemeinde sehen und da gibt es so hier eine Baustelle, da eine Baustelle und wir denken, ja, wer macht das? Lasst uns Gott um Hilfe bitten. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schickt. Jesus macht diese Bitte erwartend. Jesus, der Erwartende, nicht hoffnungslos, sondern erwartungsvoll. Geht nicht, gibt's nicht bei Jesus. Er lässt sich nicht entmutigen. Er verfällt andererseits aber auch nicht in blinden Aktivismus. Er sagt nicht, so, komm schon Leute, das müssen wir jetzt schaffen, dann müssen wir halt Gas geben, umso mehr reinhauen, mehr und härter mitarbeiten, weniger schlafen. Das macht Jesus auch nicht. Er treibt seine Jünger weder in den Burnout, noch gibt er auf. Er weiß, wer Wege kennt, wo wir keine Wege sehen. Betet. Bittet Gott, dass er Hilfe schickt, dass er Helfer schickt. Jesus sagt nicht, das geht nicht, sondern er sagt, lasst uns sehen, wie es geht und wer kann uns das zeigen, wenn nicht Gott. Ich wünsche uns diese Zuversicht, dass Gott uns Wege zeigt, wo wir manchmal keine Wege sehen. Lass uns mit den Themen, die uns in der Welt Angst machen, zu ihm gehen und ihn um Hilfe und um Helfer bitten. Lass uns mit den Themen, die uns in unserem Leben beunruhigen, bei denen wir hilflos und ratlos sind, mit Gott im Gespräch sein. Er kennt dich, er liebt dich und er lässt dich nicht allein, auch im dunklen Tal nicht. Lass uns mit den Themen, die auch in der Gemeinde Sorgen bereiten, bei denen wir nicht weiter wissen, zu ihm gehen, ihn um Hilfe und Helfer bitten. Es geht im Leben oft nicht allein, sondern wir sind auf Hilfe angewiesen. Auch in unseren schwierigen Lebenssituationen dreht es Jesus manchmal den Magen um vor Mitgefühl, dann, wenn er uns hoffnungslos sieht. Er will auch uns ermutigen, den Herrn der Ernte, Gott, um Hilfe und um Helfer zu bitten. Jesus selbst war immer wieder im Gespräch mit Gott, im Gebet. Aber Jesus verharrt auch nicht im Gebet. Er betet und tut. Er ist Beter und Macher. Ora et labora. Na, jetzt geht's weiter. Genau, ora et labora. Bete und arbeite. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Christen schnell dazu neigen, auf einer Seite davon vom Pferd zu fallen. Entweder verfallen wir in Aktivismus, denken, wir müssten die Welt oder die Gemeinde retten, egal wie viel Arbeit dafür nötig ist und wie wenig Mitarbeiter dafür da sind. Nach Gott fragen wir dann vielleicht irgendwann mal, aber erstmal gucken wir so, was müssen wir machen, was müssen wir machen, was müssen die anderen machen. Oder andersrum, wir beten und legen die Hände in den Schoß. Oft genug beten wir noch nicht mal, weil wir Gottes Handeln erwarten, damit rechnen, sondern weil wir uns hilflos fühlen, keine Hoffnung mehr für die Situation haben. Resigniert schildern Menschen Gott eine Situation und erwarten gar nicht, dass er wirklich eine Änderung bringt. Jesus betet da anders, finde ich. Er rechnet fest mit Gottes Eingreifen. Und mit den wenigen Mitteln, die da sind, da legt er schon mal los. Das ist wie bei der Speisung der 5000. Die paar Brote und Fische, ja, die reichen noch nie für alle aus. Aber Jesus rechnet mit Gottes Handeln. Er betet und legt los. Genau wie hier in dem Predigttext. Im Text steht, dass er an alle Orte geht und alle Kranke heilt. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint. Also es gab schon noch Orte, wo er nicht war und es gab auch noch Kranke. Aber er fängt schon mal selbst an. Er betet um Hilfe und er befähigt die Helfer, die er schon hat. Jesus, der Ermöglicher, der seine Jünger befähigt. Jesu Jünger, mal ganz ehrlich, kein Personalchef würde Typen wie die einstellen, zumindest nicht in so einer Bündelung. Kein Teamleiter würde so ein Team zusammenstellen, wenn man sich die mal genau anguckt. Das wäre ehrlich gesagt schon eine ganz schöne Gurkentruppe. Also keine großen Helden, oft eher große Klappe und dann nicht so viel dahinter. Das waren einfache Arbeiter, keine Visionäre, keine Überflieger. Und es waren mega unterschiedliche Charaktere und Prägungen, dass sie überhaupt irgendwie klargekommen sind, das kann einen wundern. Aber genau sie waren the chosen, die Auserwählten, die Jesus sich als seine Jünger erwählt hat. Und mit ihnen legt er los, mit dem, was sie mitbringen. Und er gibt dazu, Jesus befähigt, begabt und beruft Menschen. Er befähigt Menschen, die bereit sind, mit ihm anzupacken. Warum er seinen Jüngern gerade die Gaben und Fähigkeiten mitgibt, von denen hier die Rede ist, weiß ich nicht. Ich will auch nicht darüber spekulieren jetzt an dieser Stelle, aber er wird sich was dabei gedacht haben. Und ich glaube, auch heute befähigt Jesus die Menschen, die bereit sind, sich auf den Weg mit ihm zu machen. Jesus stattet seine Jünger nicht mit allen Gaben aus, die man sich vorstellen kann, aber mit genügend. Die sollen sie einsetzen. Alles andere ist nicht ihr Job. Das wird vielleicht irgendwann mal von anderen erledigt, vielleicht von den Erntehelfern, um die sie bitten sollen und die Gott noch schickt. Erstmal mit dem anfangen, was ihr habt. Was sind die Gaben, mit denen Jesus uns ausgestattet hat? Was ist unsere Aufgabe? Auch wir können nicht alles. Lass uns immer wieder nach dem fragen, womit Jesus uns losschickt, was er uns vor die Füße legt. Und das andere, womit wir überfordert sind, das dürfen wir getrost ihm überlassen. Jesus schickt seine Jünger los mit dem, was sie haben und können und mit dem, was er dazu getan hat. Er beauftragt, beruft und sendet sie. Jesus, der Beauftrager. Er ermutigt andere zur Tat. Und er grenzt ihren Aufgabenbereich ein. Sie sollen nicht in die ganze Welt gehen, zumindest noch nicht. Das kommt später. Jesus weiß, dass sie nicht alle erreichen können. Deswegen grenzt er die Zielgruppe ein. Und er benennt ihre Aufgaben ganz konkret. Praktische Hilfe leisten und von Jesus erzählen. Zeuge sein, so wird es an einer anderen Stelle genannt. Zeuge mit Wort und Tat. Frohe Botschaft verkünden. Jesus schickt sie nicht los, eine Drohbotschaft zu predigen, wie es die Propheten im Alten Testament oft getan haben oder auch noch Johannes der Täufer. Ich finde es schon komisch. Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder erlebt, dass Christen bei Predigten, in denen mit Gottes Strafe gedroht wurde, dass sie da sagten, endlich predigt mal wieder jemand Schwarzbrot. Endlich predigt mal wieder das wahre Wort Gottes. Ich lese davon in der Bibel nichts, dass Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt, Drohpredigten zu halten. Er selbst hat manchmal solche Predigten gehalten oder hat Menschen teilweise gedroht. Aber das waren dann immer diejenigen, die sich für besonders fromm und besser als andere hielten. Lohnt sich mal nachzulesen. Das sind immer diejenigen, die meinen, sie wären besonders fromm. Den verlorenen Schafen, von denen Jesus auch redet, die er gesucht hat, denen ist er mit Liebe begegnet, ausschließlich. Jesu Auftrag an die Jünger war klar, verkündigt ihnen die frohe Botschaft, das Himmelreich kommt, jetzt. Das ist Jesu Auftrag und seine Botschaft. Es kommt nicht irgendwann einmal, sondern jetzt. Und ihr dürft euch darüber freuen. Es beginnt mit Jesu Wirken und dem Wirken seiner Nachfolger. Wenn wir in Jesu Sinne handeln, dann entsteht Himmelreich. Übrigens, heute wird oft davon geredet, dass wir Gemeinde bauen wollen. Auch davon spricht die Bibel an keiner Stelle. Auch das ist nicht der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Er schickt sie nicht los, baut Gemeinden. Jesus selbst baut seine Gemeinde. Er richtet das Himmelreich auf. Aufgabe der Jünger, unsere Aufgabe, ist Menschen helfen, Gottes Liebe leben und davon reden, sie bezeugen. Mit aller Begrenztheit, die wir dabei haben. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Wir sind nicht Jesus. Wir können nicht mithalten mit seinen Fähigkeiten und seinen Charakterzügen, von denen ich heute einige aus der Geschichte herausgepickt habe. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es Christen gibt, die aber genau das versuchen und damit sich selbst und andere unter Druck setzen. Menschen, die Jesus spielen wollen oder die anderen das Gefühl geben, als Christ müsste man ja fast Jesus gleich sein. Aber das geht nicht. Daran werden wir scheitern und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber wie wäre es, wenn wir uns immer wieder in das Licht von Jesu Liebe stellen? Und wenn dieses Licht immer mehr an uns reflektiert, auf andere. Beim Glauben geht es nicht in erster Linie um mich, sondern es geht um die Beziehung zwischen Gott, mir und dem Nächsten. Christen sollen nicht das Licht von Jesu Liebe absorbieren, in sich nur aufsaugen und festhalten, sondern sie sollen es an sich wirken lassen und reflektieren. Für uns bleibt genug von Gottes Liebe, auch wenn wir sie weiter strahlen auf andere. Und wie wäre es, wenn du in der nächsten Woche mal drüber nachdenkst, welche dieser sechs Eigenschaften Jesus vielleicht auch dir mitgegeben hat? Was davon kannst du gut? Was fällt dir leicht? Was liegt dir? Was klingt gut für dich? Vielleicht ist das dann genau dein Auftrag. dann setz das doch ein. Lass dir von Jesus zeigen, wo und wie du das nutzen kannst, um anderen zu zeigen, dass das Himmelreich da ist. Lass sein Licht an dir reflektieren. Das Zweite ist, vielleicht schaust du in der nächsten Woche auch mal, welcher von diesen 6 Punkten dir überhaupt nicht liegt. Was ärgert dich oder stört dich vielleicht sogar daran? Wo hast du dich an dem gestoßen, was ich zu dieser Charaktereigenschaft von Jesus gesagt habe? Es kann sein, dass das dann einfach nicht dein Thema ist. Nicht jeder muss mit jedem Thema sich befassen. Nicht jeder muss alles tun oder probieren oder können. Vielleicht ist das einfach nicht die Gabe oder nicht die Aufgabe, die Jesus dir geben will. Vielleicht bist du einfach dazu nicht berufen. Dann beschäftige dich einfach nicht damit. Vielleicht ist aber auch das genaue Gegenteil der Fall. Vielleicht ist gerade dieses Thema ein Wunderpunkt bei dir, ein Wunderpunkt, an dem Jesus arbeiten will. Vielleicht hast du dich an dem Thema gestoßen, weil es manchmal unangenehm ist, wenn Jesus unsere wunden Punkte berührt. Vielleicht ist es eine Wunde, die er heilen will. Vielleicht ein Thema, bei dem es ihm den Magen verdreht, wenn er dich daran leiden sieht oder wie du dich oder andere damit immer wieder verletzt. Dann rede mit Gott darüber. Komm mit der Sache zu ihm, mit dem Thema und lass zu, dass er an dir wirkt. Er meint es gut mit dir. Er will dich nicht in deinem Schmerz oder deiner Hilflosigkeit allein lassen. Er will dich aber auch nicht überfordern. Er liebt dich und will auch dir zeigen, das Himmelreich ist da. Nicht, weil wir es bauen, sondern weil Jesus es uns bringt. Weil er auch in unserer Gemeinde und in deinem Leben seine Liebe sichtbar macht. Seine Liebe sichtbar machen will und uns Halt und Orientierung geben will. Lass ihn wirken. Amen.